Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
So klang es Anfang Juli in Karakal, Pakistan, eine Region, die in Zentralasien liegt, am Aralsee und zu Usbekistan gehört. Ihr Status aber ist Autonome Republik. Die Menschen gingen auf die Straße Anfang Juli, weil ihnen die usbekische Zentralregierung ihre Autonomie, also ihre Selbstbestimmung, nehmen wollte. Der blutige Aufstand dauerte 3 Tage. Man verhängte einen Ausnahmezustand, der usbekische Präsident Mirziyoyev war 2-mal da und dann wurde es still um diesen Konflikt. Doch er ist nicht verschwunden. Und dabei geht es hier nicht nur um einen Konflikt zwischen der Hauptstadt Taschkent und einer benachteiligten Peripherie namens Karakal, Pakistan, sondern der Konflikt ist auch bedeutsam für ganz Zentralasien und hat zu tun mit Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Und bevor ich mit der Expertin für Zentralasien, Beate Eschment, darüber spreche, warum es wichtig ist, sich diesen international wenig beachteten Konflikt anzuschauen, erinnert Edda Schlager an die Ereignisse Anfang Juli und erzählt, was bisher darüber aufgearbeitet wurde. Denn es gab viele Tote, Verletzte und Verhaftete.
Durch Sicherheitskräfte abgefeuerte Rauchgasbomben und Gummigeschosse, tödliche Übergriffe seitens Demonstranten auf Polizisten. Videos im Internet zeigen noch die Brutalität der Unruhen, die Anfang Juli Usbekistan erschütterten. Mehrere tausend Menschen waren in Nukus, der Hauptstadt der autonomen Region Karakalpakstan im Westen Usbekistans, auf die Straße gegangen, lieferten sich über 3 Tage hinweg Kämpfe mit Polizisten und Soldaten. Die offizielle Bilanz der Unruhen in Karakalpakstan: 21 Tote, Dutzende Verletzte und über 500 Verhaftete. Asimbay Ataniyazov, ein in Nukus lebender Menschenrechtler, erinnert sich, wie er die Tage Anfang Juli erlebte. Aus dem Außenbezirk, wo er wohnt, versuchte er, zum Zentrum der Proteste rund um den Basar zu gelangen.
Ich habe versucht, dahin zu kommen, aber konnte nicht. Die Straßen waren abgesperrt durch Reihen von Soldaten. Als ich angefangen habe, die Protestierenden mit dem Handy zu filmen, haben die Soldaten mich gezwungen, die Videos zu löschen. Das Handy haben sie mir aber gelassen. Das war am Vormittag des 2. Juli. Weil es keinen Sinn machte, zu bleiben, bin ich wieder nach Hause. Am Abend habe ich dann hier bei uns Lärm gehört und bin hin. Ich habe gerade noch gesehen, wie Demonstranten Soldaten verprügelten, die dann wegrannten. Da lagen 2 Paar Soldatenschuhe herum, die habe ich auch gefilmt.
Auslöser der Proteste in Karakalpakstan war eine geplante Verfassungsänderung. Danach sollte Karakalpakstan, das offiziell eine autonome Republik innerhalb Usbekistans ist, das Recht abgesprochen werden, sich per Referendum von Usbekistan abspalten zu können. Als Usbekistan 1991 nach dem Fall der Sowjetunion selbst unabhängig wurde, war der Region Karakalpakstan dieses Recht zugesprochen worden. Allerdings nur für 20 Jahre, die längst abgelaufen sind. Bisher hat niemand die Frage einer möglichen Unabhängigkeit Karakalpakstans angetastet und man behielt die veraltete, noch immer in der Verfassung stehende Regelung stillschweigend ein. Umida Niyazova leitet das in Berlin ansässige usbekische Forum für Menschenrechte. Sie beschreibt den Fehler, den die Regierung hinsichtlich Karakalpakstans offenbar aus Unwissen machte.
Diejenigen, die entschieden haben, diese Regelung zu ändern, wollten die Verfassung offenbar nur um Unstimmigkeiten bereinigen. Denn da gibt es wirklich Paragraphen, die sich widersprechen. Einer sagt, das Territorium Usbekistans sei unantastbar und ein anderer, Karakalpakstan, könne sich unabhängig machen. Diese Kurzsichtigkeit sowie die fehlende Nähe zur Bevölkerung und zu dem, wie die Menschen denken, haben dann zu den Massendemonstrationen mit Gewaltausbrüchen auf beiden Seiten geführt.
Tatsächlich wäre ein unabhängiger Staat Karakalpakstan wirtschaftlich wohl unrealistisch. Die Region ist eine der ärmsten Usbekistans. Karakalpakstan umfasst rund 40% der Landesfläche, trägt jedoch nur etwa 7% zum Bruttoinlandsprodukt Usbekistans bei. Knapp 2 Millionen Menschen leben in der ausgedehnten Wüstenregion, etwa ein Viertel davon in der Hauptstadt Nukus. Seit den 60er Jahren leidet Karakalpakstan als Folge intensiver Landwirtschaft unter dem Austrocknen des Aralsees, einer der größten menschengemachten ökologischen Katastrophen weltweit. Die Region hat immer weniger Wasser. Giftige Staubstürme belasten die Gesundheit. Daher die hohe Protestbereitschaft der Menschen im Juli dieses Jahres, so Niyazova.
Also diese echten Probleme, das Fehlen von Infrastruktur, von sauberem Trinkwasser, all diese alltäglichen Schwierigkeiten, das hat sich über einen langen Zeitraum angestaut. Und plötzlich gab es mit der geplanten Verfassungsänderung einen realen Grund, der zu diesen Massenprotesten geführt hat, die niemand erwartet hatte.
Die Lage hat sich beruhigt. Die usbekische Regierung hat die Karakalpakstan betreffenden Verfassungsänderungen ausgesetzt. 2-mal hat Präsident Shavkat Mirziyoyev seitdem die Region besucht, verkündete Investitionsprogramme, um die Armut vor Ort zu bekämpfen. Zudem hat das usbekische Parlament eine Untersuchungskommission gebildet. Die soll den Ablauf der Ereignisse im Juli unabhängig, so heißt es, rekonstruieren. Bobur Bekmurodov ist Mitglied der Kommission. Der 37-Jährige sitzt für die Liberaldemokratische Partei, der auch Präsident Mirziyoyev angehört, im Unterhaus des Parlaments. Bekmurodov ist überzeugt, die Kommission werde die Proteste und den Umgang der Behörden mit den Bürgern unvoreingenommen analysieren.
Wir müssen ein objektives Bild liefern, denn das ist ein sehr sensibles Thema. Wir müssen der Bevölkerung objektiv und ehrlich sagen, was die Gründe waren, was genau passiert ist und welche Perspektiven es gibt. Das wollen wir der eigenen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft offen sagen.
Das Offizielle, wie Parlamentarier Bekmurodov spontan ohne vorherigen schriftlichen Antrag auf Fragen internationaler Medien antworten, wäre in Usbekistan noch vor kurzem undenkbar gewesen. Das ist dem jetzigen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev zu verdanken, der Usbekistan ein massives Reformprogramm verordnete, politisch und wirtschaftlich. Bekmurodov wehrt sich deshalb auch gegen Vorwürfe, Regierung und Kommission wollten die Schwere der Repressalien gegen inhaftierte Demonstranten verschleiern.
Im Internet wird viel geschrieben. Da werden konkrete Namen genannt, der und der sei nicht mehr am Leben oder jener sei gefoltert worden. Wir als Kommission setzen uns mit all dem auseinander. Ich kann mit voller Überzeugung und Verantwortung sagen, dass alle Angehörigen vom Verbleib der Verdächtigen wissen und dass es systematische Probleme wie Folter nicht mehr gibt.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Insgesamt wurden rund 500 Menschen bei und nach den Protesten in Karakalpakstan verhaftet. Teilweise, so erzählt es Asimbay Ataniyazov aus Nukus, nur wegen Videos der Proteste auf ihren Handys. Viele seien zu Geständnissen gezwungen worden. Auch Bakhtigul Kadirbergenova berichtet von Gewalt. Ihr Bruder Bakhtior Kadirbergenov ist ein in Karakalpakstan bekannter Blogger. Bis wenige Wochen vor den Protesten betrieb er einen Telegram-Kanal mit rund 10.000 Abonnenten, prangerte dort Misswirtschaft und Korruption in Karakalpakstan an. Am 2. Tag der Proteste wurde Bakhtior Kadirbergenov zu Hause verhaftet, seine Technik beschlagnahmt. Tagelang suchte die Familie vergeblich nach ihm, bis man hörte, er sei in einem Gefängnis in Nukus. Gesehen hat die Familie ihn seit seiner Festnahme nicht. Zum letzten Mal mit ihm gesprochen habe sie mit ihm per Telefon Ende Juli, erzählt die Schwester.
Er sagte, wir sollten ihm Essen, Unterwäsche und Krücken bringen. Am Tag danach gingen wir zum Staatssicherheitsdienst. Niemand nahm die Sachen an. Das ging nur über einen Anwalt. Sie sagten, wir würden einen Pflichtverteidiger bekommen und dass mein Bruder Medikamente gegen Prellungen und Schwellungen sowie Krücken brauche. Wir haben das dann alles über einen Anwalt an den Staatssicherheitsdienst weitergeleitet.
Wie es ihrem Bruder jetzt gehe, wisse sie nicht, sagt Bakhtigul Kadirbergenova. Doch als er zu Hause abgeholt wurde, sei er noch gesund gewesen. Auch ein persönliches Treffen mit Kommissionsvertretern in Nukus habe nichts gebracht.
Sie sagten nur, ach, das ist ein Blogger. Als ob man einem Blogger nicht helfen könnte. Ich habe ihnen gesagt, dass er während der Proteste das Haus gar nicht verlassen habe. Außerdem hatte er schon vor 2 Monaten seinen Telegram-Kanal geschlossen.
Laut seiner Schwester werde Bachtiyor Kadirbergenow Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihm mehr als 10 Jahre Haft. Kommunizieren könne sie mit dem Bruder derzeit nur über den durch die Behörden zugewiesenen Anwalt, erzählt sie. Zudem fehle aber das Vertrauen.
Derzeit können wir keinen unabhängigen Anwalt finden. Wir haben nur einen Pflichtverteidiger. In Nukus lehnen alle Anwälte es ab, Menschen zu verteidigen, die in die Proteste verwickelt sein sollen. Deshalb wissen wir nicht mehr, an wen wir uns wenden sollen.
Egal wie transparent die Regierung in Usbekistan die Untersuchungen der Strafverfolgungsbehörden zu den Protesten nun erscheinen lassen mag, die Menschen in Usbekistan haben weiterhin Angst vor den Repressalien des Regimes. Und die wichtigste geplante Verfassungsänderung ist auch nach den Protesten in Karakalpakstan ja nicht vom Tisch. Die Amtszeit des Präsidenten soll von 5 Jahren auf 7 verlängert, die maximale Zahl der Amtszeiten damit auf 0 zurückgesetzt werden. Mirziyoyev, seit 2017 Präsident und derzeit in seiner 2. und eigentlich letzten Regierungszeit, könnte so mindestens weitere 14 Jahre im Amt bleiben. Ein Datum für das Referendum über die geplante Verfassungsänderung wurde bisher nicht genannt.
Soweit Edda Schlager über die Ereignisse in der Autonomen Republik Karakalpakstan, die Anfang Juli begannen, weil die usbekische Regierung den Einwohnern dort ihre Selbstbestimmung nehmen wollte. Beate Eschment ist Expertin für Zentralasien am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und sie sitzt mir im Studio gegenüber. Hallo Frau Eschment, schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Das ist seit Beginn der Pandemie bei uns im Deutschlandfunk Kultur nicht ganz normal geworden bisher, deshalb freue ich mich auch. Hallo.
Hallo, für mich ist es auch super, dass wir uns endlich mal wieder persönlich sehen können.
Frau Eschment, lassen Sie uns noch kurz bei Karakalpakstan bleiben. Diese Region kannten bisher nur ausgewiesene Zentralasienkenner. Es ist eine Republik mit einer eigenen Verfassung, eigenen Ministerien, einer separaten Justiz, 2 Millionen Einwohner auf etwa 40% Landesfläche und sie haben auch eine eigene selbstständige Identität, was Musik, Kleidung und so weiter betrifft. Woher kommt diese Sonderrolle? Wie ist sie zustande gekommen?
Um diese Frage zu beantworten, müssten wir wahrscheinlich mehrere Sendungen, 60 Minuten oder sowas veranschlagen.
Okay, wir versuchen es mal.
Ich versuche es mal kürzer zu machen. Die Geschichte der Entwicklung der einzelnen Ethnien in Zentralasien ist im höchsten Maße kompliziert und genauso auf welchen Territorien sie leben und wo Grenzen gezogen wurden oder so. Ich lasse das mal alles weg und beginne tatsächlich mit dem Beginn der Sowjetunion. Die Bolschewiki haben nach der Oktoberrevolution ja den Ansatz gehabt, dass sie nicht nur die Arbeiter befreien wollten, sondern auch die Nationalitäten aus dem Kerker des Zarenreiches befreien wollten. Und deshalb haben sie auf dem Territorium, was sie erobert haben, ganz vielen einzelnen Ethnien verschiedene territoriale Einheiten gegeben und denen einen verschiedenen Status gewährt. Also zu dem Moment sind auch erst die heutigen selbstständigen Republiken und die damaligen Unionsrepubliken wie eben Usbekistan oder Kasachstan entstanden. Und es gab dann darunter eben auch noch andere Einheiten, darunter die sogenannten autonomen sozialistischen Sowjetrepubliken, die weniger Rechte hatten, die aber eben auch ein eigenes Territorium hatten und einige eigene Institutionen. Im Falle Karakalpakstan ist das etwas sehr Besonderes, weil das die einzige derartige Einheit in Zentralasien ist. Die anderen derartigen autonomen Sowjetrepubliken lagen alle entweder an der mittleren Wolga oder im Kaukasus. Aber aus mir tatsächlich nicht nachvollziehbaren Gründen, also überzeugend nachvollziehbaren Gründen, haben die Karakalpaken nach verschiedenen Zwischenstufen, die haben dann auch mal eine Weile zur kasachischen sozialistischen Sowjetrepublik gehört und so, diese eigene Einheit bekommen ab 1936 bis eben zum Ende der Sowjetunion. Dann gab es eine kurze Zwischenphase der Unklarheit und dann haben sie sich überzeugen lassen, in Anführungsstrichen von dem jungen, selbstständig gewordenen Taschkent, dass sie der usbekischen neuen Republik beitreten wollten. Und auf die Art und Weise haben sie ihren Sonderstatus quasi in die Unabhängigkeit gerettet. Der ist dann auch in der Verfassung vermerkt worden. Das Ganze tatsächlich mit einem Zusatz, dass nach 20 Jahren es eine Abstimmung geben sollte. Das hat man dann übersehen, vergessen und so weit wäre 2013
gewesen.
Fällig gewesen. Mhm. Und das ist die Ursache des ganzen Dilemmas, weil man heute dann plötzlich meinte, man müsse da Ordnung schaffen.
Und dadurch ist es halt zu diesen blutigen Unruhen da gekommen. Wir haben von Edda Schlager gehört, wie es da ausgesehen hat und dass dann auch ziemlich Gewalt angewendet wurde. Lassen wir das jetzt erstmal kurz zur Seite, ich komme darauf noch zurück. Im Beitrag hieß es, die Lebensumstände, immer weniger Wasser, immer mehr Sturm, führten zu einer Wut, die sich immer mehr aufstaute unter den Karalkapaken. Das heißt also, sie bestehen nicht auf diese Möglichkeit, sich abzuspalten, weil sie Rohstoffe da haben, weil sie Ressourcen haben, weil die Bodenqualität so gut ist, sondern aus Geschichtsgründen oder aus Tradition oder warum ist das den Karalkapaken so wichtig, diese Unabhängigkeit zumindest theoretisch haben zu können?
Also das ist natürlich jetzt meine Interpretation, aber ich glaube nicht, dass die Karalkalpaken ernsthaft Bestrebungen haben, ein unabhängiger Staat zu werden. Das Entscheidende ist, dass man sich die Option bewahren will, die man eben verfassungsmäßig sich 1993 gesichert hat. Karakalpakstan als solches wäre ja ein double landlocked country mitten in der Wüste. Die könnten alleine, glaube ich, tatsächlich überhaupt nicht überleben. Aber es geht darum, dass man eine Sonderrolle hat und dass man diese auch bewahren möchte. Wenn man es gemein sagt, weil man sonst halt nichts hat. Ne? Also ich bin ja vor 2019, also direkt vor dem Lockdown in Karakalpakstan gewesen und danach eben quasi quer durch Usbekistan gefahren. Und man ist es schon sehr, sehr deutlich, wenn man einmal quer von Westen nach Osten durch Usbekistan fährt, dass man in immer wohlhabendere, sage ich mal, Regionen kommt. Karakalpakstan ist einfach arm, von der Natur auch nicht gerade super gesegnet. Also als es den Aralsee noch gab, hatten die Fischer dort kein schlechtes Leben und die Menschen wussten, wie sie überleben können. Aber der ist ja nun mal schon in der Sowjetzeit dank der Sowjetpolitik ausgetrocknet. Mhm. Es gibt eigentlich wenig, wovon die Menschen leben können. Die Masse ist Sand.
Mhm. Der usbekische Präsident Mirziyoyev hat sehr drastisch auf die Unruhen reagiert. Wie interpretieren Sie das? Warum so heftig? Also mit Ausnahmezustand, dann ist er hingereist und so mit dieser Gewalt von Polizei. Warum?
Also mich hat das eigentlich überhaupt nicht überrascht. Also Usbekistan hat unter dem zweiten Präsidenten Mirziyoyev insgesamt eine etwas bessere Menschenrechtseinschätzung oder Menschenrechtspolitik als unter dem ersten Präsidenten Karimov. Aber insgesamt ist Usbekistan kein Land, was in dem offene Opposition und Kritik toleriert wurde. Und wenn dann plötzlich Hunderte von Menschen auf die Straße gehen, ist das einfach eine Situation, mit denen das System und die Sicherheitskräfte überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Komplette Überforderung und das Einzige, was man weiß, was man da tun kann, ist draufhauen. Und ich denke, dass diese ganze Situation war auch völlig unerwartet. Mhm. Ich finde es überraschend, dass sie das nicht erwartet haben, aber ich habe das Gefühl, das hat sie wirklich unvorbereitet getroffen.
Mhm. Und was meinen Sie, wohin geht es jetzt weiter? Also anscheinend gibt es eine Kommission, hatten wir ja im Beitrag auch gehört, die das aufarbeiten will, soll. Also ist das echt gemeint oder ist das nur ein Vorschub und dahinter wird alles doch wieder tabuisiert?
Schwer zu sagen, aber ich habe große Zweifel tatsächlich. Ich würde sagen, bei mir überwiegen die Zweifel, weil Usbekistan sich bisher noch nie als ein besonders offenes Land präsentiert hat. Und diese Kommission erinnert mich einfach an das benachbarte Kasachstan, wo ja im Januar auch Unruhen waren und die Aufarbeitung schon auch in Kommissionen ihre Besonderheiten hat.
Frau Eschment, ist es wichtig, sich diesen international wenig beachteten Konflikt mal anzuschauen und daraus irgendetwas zu entnehmen, also auch bezogen auf die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion damals, wie Russland heute agiert, kann man da irgendwelche Parallelen ziehen?
Das sind ja zwei Fragen, finde ich. Ja. Ich würde mit Ihrem Anfang auch beginnen wollen. Mhm. Also wir haben es, glaube ich, 1991 alle für völlig selbstverständlich gehalten, dass Einheiten, die die Sowjets geschafft haben, erhalten geblieben sind. Die Unionsrepubliken in den Grenzen, wie sie Unionsrepubliken waren, sich zu eigenständigen Staaten erklärt haben, dass in den Republiken, die eben diese untergeordneten autonomen Sowjetrepubliken erhalten blieben, das hat auch eine Weile geklappt, aber ganz offensichtlich, und das macht mir auch wirklich Sorgen, ist im Augenblick irgendwas am
Brodeln gestellt. Auch ein
bisschen, ist viel mehr gleichzeitig am Brodeln und in Frage gestellt als früher. Also im Prinzip muss man sich jetzt mehr Sorgen um Zentralasien machen als tatsächlich ganz am Anfang, habe ich den Eindruck.
Und die zweite Frage ist, dieser Konflikt dort, kann der uns irgendetwas sagen über die Situation in der Gegenwart jetzt, auch bezogen auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine?
Ich habe meine Kristallkugel vergessen. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, dass diese Tatsache, dass Russland jetzt Grenzen nicht mehr anerkennt, natürlich eine immanente Gefahr ist, wegen der Vorbildwirkung sozusagen, dass auch andere auf dumme Ideen kommen können einerseits. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass Putin ja sehr klar formuliert hat, dass er alles, was mal zur Sowjetunion gehört und mal zum Zarenreich gehört hat, auch für russisch hält. Und damit hat er einen Anspruch auf ja praktisch ganz Zentralasien, auf den ganzen Kaukasus etc. angemeldet. Also da ist schon sehr viel Pulver im Augenblick im Rohr. Und wir können alle nur hoffen, dass die Ukraine ihn so beschäftigt und abschreckt.
Nochmal kurz zurück zu Karakalpakstan. Was glauben Sie, was jetzt in Zukunft passiert? Wird es ein Referendum geben? Werden die sich dafür entscheiden, die Abspaltungsmöglichkeit zu behalten? Oder gehen sie ein in das Land Usbekistan?
Also ich hoffe mal, dass die usbekische Führung ihre Lektion gelernt hat, weil meiner Meinung nach ist das ein völlig überflüssiger Konflikt gewesen. Also wo man auch einfach die Situation im eigenen Land völlig falsch eingeschätzt hat. Die usbekische Fassung ist in vielem überarbeitungsbedürftig. Sie ist häufig ergänzt und verändert worden, aber ihr fehlt in vielem die Stringenz. Und es ist begrüßenswert, wenn man da jetzt mal dran geht und das verändern will. Jedenfalls hat man ganz offensichtlich überhaupt nicht verstanden, welche Bedeutung diese Geschichte für die Karakalpaken hat. Und das allein finde ich schon ein sehr erschreckendes Zeichen, dass wenn man das so falsch eingeschätzt hat. Mir hat jemand erklärt, wieso das karakalpakische Parlament hat doch zugestimmt. Ja, klasse, aber auch das spricht ja nur dafür, ja, wie wenig so ein Parlament, das nicht wirklich demokratisch gewählt ist, sondern wie wenig das über die Stimmung in der Bevölkerung weiß. Also von daher hoffe ich, weil Mirziyoyev meiner Meinung nach kein
Dover ist.
Ja, nicht vernagelt ist sozusagen, sondern lernfähig, dass dieser bearbeitungsbedürftige Punkt in der Verfassung jetzt erstmal erhalten bleibt, einfach nur um die Ruhe in der Region zu erhalten.
Das war Beate Eschment, Expertin für Zentralasien am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, über die vielen von uns bisher unbekannte Regionen Karakalpakstan und darüber, was die Vorgänge dort auch für uns an Bedeutung haben könnten. Herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren, Frau Eschment.
Bitte, gern geschehen.
Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um Brasilien, wo am 2. Oktober ein neuer Präsident gewählt wird. Die Entscheidung liegt zwischen dem so populären wie umstrittenen Ex-Präsidenten Lula und dem Amtsinhaber und rechten Ex-Militär Bolsonaro. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.